Hallo, 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 wir sind endlich wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Julia.
The Real World, dem Podcast.
Fällt dir der Name überhaupt noch ein?
Ja, ich weiß, es war eine sehr lange Pause.
Das tut uns so leid.
Ihr habt uns wahrscheinlich schmerzlich vermisst. Hoffentlich nochmal alle alten Folgen durchgehört. Derweil. Ja, was war bei uns los?
Warum hat es so lange gedauert? Erst waren wir im Urlaub.
Dann war ich krank.
Ja.
Dann warst du im Urlaub.
Ja?
Ja, gut, Krankheit und dein Urlaub
haben sich überschnitten. Ja, das hat sich so überschnitten, genau. Und dann hatten wir vergangene Woche so unfassbar viel Stress, weil wir mit Iconist einen neuen Channel gelauncht haben, dass wir echt irgendwie überhaupt nicht klar kamen.
Und ja.
Also ich kann...
Wollen wir kurz was zu dem Channel erzählen? Also ganz kurz.
Ja.
Der heißt Iconista, ist zu finden unter welt.de/Iconista oder natürlich auch auf iconist.de, da findet ihr so einen Reiter und kommt dann dahin. Und was passiert auf diesem Channel? Es geht um Feminismus und Emanzipation.
Verrückt. Genau. Also das ist, wir sammeln dort einfach unsere Texte zu den ganzen Themen. Also es geht zum Beispiel darum, warum Frauen in Meetings tatsächlich seltener aussprechen als Männer. Wir haben Männer, die für uns schreiben, wie sie heutzutage Gentlemen sind und sein wollen. Unser Logo ist sehr schön, finde ich, ist eine Faust mit rosafarbenen, also und die Nägel dieser Hand der Faust sind mit rosa Nagellack bestrichen, wie sagt man da?
Lackiert.
Gut, ihr seht, das sind noch die Nachwirkungen. Womit wir irgendwie so zeigen wollen, wir können irgendwie emanzipiert und gleichberechtigt sein, aber und trotzdem natürlich rosa Nagellack tragen und Bachelor gucken.
Ja, genau. Also das findet ihr auf diesem Channel. Guckt doch mal vorbei.
Ja, und deswegen, weil wir natürlich auch immer alles immer so auf letzte Minute und ja, da ist leider echt, es ist oft so, dass dann so beim Arbeiten so die schönen Dinge dann irgendwie so hinten runterfallen, weil das ganze notwendige Übel so viel Zeit aufwendet. Also irgendwelches Organisieren und drumherum und ja. Aber vielleicht leitet das auch ganz gut zu unserem Thema über. Es war dann nämlich so, dass ich vergangene Woche dieser Channel startete, am Weltfrauentag, hatte ich einen ganz schrecklichen Tag.
Nicola musste diverse Vorträge halten vor sehr vielen schwierigen Menschen.
Also genau, ich musste diesen Channel vorstellen. Am Abend haben wir den Iconista Award sozusagen zum Channel verliehen. Und da musste ich so eine Art kleine Laudatio auf die Preisträgerin halten. Das war Leila Pidayesh, wo ich weiß immer noch nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, weil ich so oft geübt habe.
Pidayesh. Würde ich jetzt mal sagen. Aber wir wissen es nicht genau.
Man weiß es immer noch nicht genau.
Also jedenfalls die Gründerin von Lala Berlin hat den Preis bekommen.
Genau. Und da war ich einfach, dieser Tag war, ich war so angespannt und ich war die ganze Zeit so aufgeregt und es folgte so viel aufeinander. Und das ist auch unser Thema heute. Wovor hat man in seinem Alltag Lampenfieber? Und da gibt es natürlich diese solche großen Sachen, aber ja auch einfach so viele kleine Dinge, wie beim Arzt anzurufen oder so. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein paar Beispiele sammeln und ein bisschen drüber reden, warum das so ist und in welchen Situationen wir aufgeregt sind. Oder, Julia?
Also ich finde, es gibt da so einen Unterschied. Letzte Woche, da hattest du sozusagen ein Recht, aufgeregt zu sein, weil es war echt krass, diese ganzen Vorträge und dann auch diese Laudatio vor den ganzen aufgeregten Frauen, die da eingeladen waren bei dem Event. Aber es gibt ja auch so viele Situationen, in denen das einfach so einem so übertrieben vorkommt.
Ja.
Und man denkt, hey, Moment mal, wieso klopft jetzt mein Herz so stark?
Und man
kriegt schweißige Hände. Genau. Und Angst hat, dass das jemand merkt, dass die Hände zittern oder so.
Ja, und das ist ja leider, ich habe auch mit einer Freundin telefoniert am Wochenende und die auch meinte, bei ihr, sie hat dann immer so in ihre Stimme, klingt dann so ganz anders, als wäre es gar nicht sie. Und dass sie halt immer so Angst hat, dass man das merkt. Und dass es bei ihr aber auch wirklich bei so Kleinigkeiten ist, wie irgendwo anzurufen, so bei der Krankenkasse oder bei, wo man irgendwo noch nie angerufen hat.
Ja.
Wo man irgendwie heutzutage so gewohnt ist, E-Mails zu schreiben und dass man dann einfach so plötzlich, dass auch das Herz so ein bisschen schneller schlägt, wenn man dann da irgendwo so anruft und dass man sich dann schon im Kopf vorformuliert, was man sagt. Machst du das eigentlich, wenn du sowas... Da hatte ich auch echt mal eine Weile, wo ich das auch
Es ist schon besser geworden, würde ich sagen. Früher war es bei mir auch ganz schlimm. Also auch wenn man so bei jemandem anrufen musste und fragen musste, kann ich sie bitte interviewen oder also, weißt du, so also bei den ersten Praktika, also das war ganz schrecklich für mich. Da war ich immer kurz vorm Herzinfarkt. Ich finde es, also wenn ich irgendwo anrufen muss, bin ich eigentlich nicht so aufgeregt. Das finde ich eher nur so ein bisschen unangenehm und nervig, weil man nicht richtig weiß, also wenn man irgendwas klären muss. Ja, was schon ist, ich spiele es dann manchmal so ein bisschen durch. Also wenn ich zum Beispiel mich irgendwo beschweren muss oder was nachfragen muss, gerade wie jetzt bei der Krankenkasse oder so. Und dann stelle ich mir schon immer so vor, dass der dann jetzt gleich sagen wird, ja, aber nee, das ist doch in ihrem Tarif gar nicht enthalten. Und dann muss ich aber sagen, aber das haben sie mir doch damals gesagt oder das steht hier auf diesem Zettel und dann habe ich Angst, dass ich den Zettel nicht finde, wo das steht oder irgendwie sowas. Also das spiele ich mir dann schon vorher immer so durch im Kopf.
Weißt du, wovor ich immer so große Angst habe?
Wovor?
Wenn ich krank bin, also akut und zu einem Arzt muss, ohne einen Termin zu haben.
Ja, das ist das Schlimmste.
Das ist das Allerschlimmste, auch in, gerade in Berlin. Also das ist, da geht es mir richtig schlecht und ich habe so Angst vor diesen Frauen.
Ja.
Weil, also da überlege ich auch, da den ganzen Weg dorthin sage ich mir das auch im Kopf und dass ich ganz unterwürfig auftrete, weil ich da immer so Angst habe, weil man dann so angewiesen ist auf die irgendwie, ja. Gerade wenn man irgendwas hat, wo man ein Rezept für Antibiotika braucht. Ja. Weil das, ne? Und dann musst du da ja hin und dann weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Machtsituation oder so eine Ausgeliefertsein-Situation und dann fühle ich mich so schlecht. Das ist echt wirklich so die schlimmste Alltagssituation.
Ich fand das auch schon, weil ich auch neulich mal einmal echt geweint, weil ich so fertig mit den Nerven war, weil ich halt wirklich dringend zu einem Arzt musste und kein blöder Arzt in Prenzlauer Berg irgendwie mal montags vor 10 aufgemacht hat. Das war schon mal das erste Problem. Und dann waren sie natürlich alle voll oder im Urlaub oder ich war dort noch nie gewesen, sodass sie mich dann auch nicht haben wollten. Das war so schlimm. Da habe ich bestimmt 10 Ärzte abtelefoniert und aber am Ende echt, bis dann hat die eine dann gesagt, ja gut, na gut, dann kommen sie halt vorbei. Dann musste ich da auch so 3 Stunden sitzen und warten, bis ich irgendwann mal dran war. Aber da fühlst du dich, also das war auch richtig schlimm.
Ich glaube, man darf gar nicht anrufen. Ich glaube, man sollte einfach hingehen, dann
ja, ist so ein bisschen... Ja, das war jetzt so ein Fall, da konnte ich nicht unbedingt einfach losgehen aus dem Haus, deswegen... Also ich hatte eine Blasenentzündung.
Ja, das meinte ich auch mit diesem...
mal dazu sagen.
Das meinte ich auch mit diesem, wenn man wirklich einfach ein Rezept für Antibiotika braucht.
Ja, also da rufe ich dann auch nur an, wenn es nicht anders geht. So ja. Das ist man so aufgeregt, ja. Ich bin eher so aufgeregt bei Situationen, wo man das erste Mal mit anderen Leuten zusammentrifft. Also da bin ich wirklich jedes Mal wieder von Neuem, zum Beispiel beim Tennis.
Ja, ich wollte gerade sagen, Julia
Nicola
ist
kann
so
es schon gar nicht mehr hören. Weil ich, immer wenn ich dienstags gehe, ich jetzt immer zum Tennis. Also ich war jetzt das zweite
Vor
Mal da.
Vor der Arbeit. Julia geht um 8 oder so zum
Tennis. Und dann rede ich den ganzen Tag davon und dann geht es immer so am Bürotisch. Ja, sie noch hat dann auch so eine wichtig. Geschichte vom Tennis.
Julia hat dann auch immer so einen viel zu kleinen Rucksack, den sie nur hat, damit man sieht, dass der Tennisschläger rausguckt.
Das ist bei jedem Tennisrucksack so.
Mhm.
Ja.
Mhm. Es gibt auch so Tennistaschen, die die Form
Hallo, des Tennisschlägers das ist ja wohl noch viel peinlicher. Stell dir mal vor, ich würde mit hier so einer riesigen Tennistasche ankommen.
Ja, da so würde fliegt dann halt öfter mal der Tennisschläger über den Tisch. Ich weiß auch nicht, wie das passiert.
Oh, jetzt lass mir halt mal, dass ich auf einmal eine richtige Sportart betreibe und nicht nur Yoga oder sowas.
Ja, wir sind ja nur neidisch.
Ja, eben.
Ja.
Naja, jedenfalls... war ich da schon Wochen vorher so aufgeregt, weil es halt, also neue Leute in dieser Gruppe, dann habe ich halt schon so lange nicht mehr gespielt gehabt und wusste gar nicht, ob ich in der richtigen Gruppe mich angemeldet hatte, also in der richtigen Schwierigkeitsstufe. Und da war ich schon am Abend vorher, da habe ich so gemerkt, es ist halt immer um 8 Uhr morgens, deswegen musste ich schon abends vorher alle Sachen fertig einpacken und alles vorbereiten und dann da überhaupt erstmal hinfahren und den Weg suchen. Und das war wirklich, da hat mein Herz auch ganz schön geklopft.
Das kann ich aber, das finde ich aber von dir auch echt gut, dass du das machst, weil das ist ja so ein richtig klassisches aus der Komfortzone raus. Das musst du ja nicht machen. Das ist ja, ja anders als das, was ich letzte Woche hatte, wo man irgendwie auch nicht raus kann, sondern du hast dich ja sozusagen freiwillig dafür entschieden. Und dann finde ich das nämlich, ich finde das ganz schön gut, sich selber sozusagen solchen Situationen auszusetzen, die nicht zwangsweise in deinem Leben stattfinden müssen, sondern du machst das freiwillig, was eigentlich unangenehm ist und ziehst es durch und das finde ich eigentlich echt gut und das macht man ziemlich selten. Also irgendwann in einem Alter, wenn man nicht mehr muss, dann macht man sowas echt selten.
Ja, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen komisch. Ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben irgendwie gemacht und dann bin ich bei sowas so aufgeregt, obwohl man schon 100 Mal in der Situation war, dass man irgendwo neu war und die anderen kannten sich halt schon, die hatten schon ein paar Mal zusammen gespielt. Ich kam erst später dazu, deswegen war das so ein bisschen, oh, jetzt sind die schon alle befreundet und ich bin hier ganz alleine. Und
aber wie witzig, das ist ja genau sowas, wie man es früher irgendwie gehabt hätte, wenn man zu spät aus den Ferien zurückkommt oder sowas in der Schule.
Zu spät aus den Ferien zurück.
In einer komischen Bonzenschule und dann waren die Kinder da manchmal noch eine Woche länger auf den Bahamas.
Ja.
Und man fand es immer total schrecklich, weil dann haben sich ja schon alle Klicken gebildet und sowas.
Oh ja, aber das war früher wirklich auch ganz schlimm, erster Schultag nach den Sommerferien. Ja. Da konnte ich tagelang vorher nicht schlafen.
Ja, man musste auch schon immer ausmachen natürlich, neben wem man
sitzt. Oh, das war Horror, diese Sitzplansituation. Mhm. Das war echt ein Graus.
Aber was ich auch faszinierend finde, dass es auch irgendwie nicht besser wird. Also ich hatte letzten Sommer auch mal so was ganz Schreckliches, so eine Art Assessment Center. Und es war so schlimm. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich das überstanden. Das war auch teilweise auf Englisch und so. jetzt finde ich nie wieder irgendwas schlimm. Mhm. Und jetzt finde ich jeden, weiß ich nicht, wenn ich wieder vor 5 Leuten, dann bin ich, also irgendwie nutzt es sich doch nicht ab. Und man ist doch wieder immer wieder aufgeregt. Und es nervt mich total, weil irgendwie klappt das dann ja auch immer. Und es nervt, es strengt so an und es geht einem schlecht. Und warum, was muss man denn noch machen, damit man irgendwann mal nicht mehr aufgeregt ist?
Das weiß ich auch nicht. Ich denke es bei mir auch, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon wieder erzählen kann aus der Konferenz. Aber zumindest in so Situationen, wo man vor vielen Leuten sprechen muss. Ich kann das eigentlich schon, würde ich sagen, aber ich kann da auch selbstsicher auftreten. Also ich glaube, es kommt oft selbstsicherer rüber, als ich mich innerlich fühle, was natürlich ganz gut ist. Aber trotzdem habe ich immer so ein dolles Herzklopfen, dass ich manchmal schon Angst um meine Gesundheit habe und denke, gleich muss ich abtransportiert werden oder so. Und dass der Körper so krass auch reagiert, finde ich, auf solche Situationen. Ja. Das ist schon ein Phänomen.
Ja. Ich hatte mal vor 2-3 Jahren oder so ein ganz absurdes Setting. Da musste ich auch was vortragen von einer Gruppe von Leuten. Und dann war das so Speed-Dating-mäßig. Mhm. Und ich musste denselben Vortrag 8-mal halten. Immer vor 40, 9. Also dann kamen immer die Leute rein. Wir haben das aufgesagt. Ach so,
jetzt dachte ich gerade, es war jetzt nicht wirklich irgendwas mit Speed-Dating.
Nee, genau, es war so ein lustiges Prinzip, haha. Also ich habe das dann vorgetragen und dann kamen wir die nächste Gruppe von Leuten. Und das war natürlich total optimal. Also da war man am Anfang wahnsinnig aufgeregt und meine Hände... Und dann beim letzten war es dann total gut einfach. Und dann dachte ich mir, so müsste es eigentlich immer sein, dass man die gleiche Sache so 12-mal hintereinander macht. Und dann ist man richtig cool und kann es total gut machen. Aber wann ist es denn...
Das betrifft ja dann auch nur diese eine Sache.
Ja, ich würde gerne wollen, dass es dann immer so ist.
Ja. Ich habe in so einer Zeitschrift mal einen Artikel gelesen über eine Frau, die eine Karriere als Pianistin gestartet hat als Jugendliche und halt bei allen Wettbewerben gemacht und so weiter. Und dass sie, die hat sich dann aber entschlossen, kurz vorm Abi, dass sie das nicht mehr weitermacht, also dass sie nicht Pianistin werden will, halt auch aus dem Grund, dass sie gesagt hat, sie kann das nicht aushalten. Sie kommt dann zwar, wenn es gut läuft, in eine Trance, in eine gewisse Trance beim Spielen rein, dann blendet sie alles um sich rum aus, aber sie kann mit diesem Moment auf der Bühne nicht so richtig umgehen und es ist ihr einfach zu stressig, immer und immer wieder das durchzumachen.
Ja, hast du die Per Mertesacker-Geschichte gelesen im Spiegel? Das ist unfassbar. Der hat erzählt, wie aus dem Leben eines Fußballers, wie aufgeregt er vor jedem Spiel ist und was für einem Druck die stehen und dass er auf dem Platz steht und vor dem Anpfiff so krass würgen muss vor Nervosität, dass er halt immer so in seinen Ärmel gewürgt hat und so getan hat, als würde er noch irgendwie sich dehnen, weil er so wahnsinnig aufgeregt hat und dass er mit Durchfall aufgewacht ist und im Hotel und im Bus und wenn sie dann ankamen.
Echt?
Und immer wieder und einfach so wahnsinnig aufgeregt ist und dass die Leute immer so sagen, oh schade, jetzt bist du verletzt und kannst 6 Wochen nicht spielen und dass er immer so froh war, wenn er verletzt war, weil es dann die einzige Ruhepause war, die man als Fußballer halt mal hat.
Das ist ja krass.
Dass man offiziell nicht kann, musst du echt nochmal machen. Und auch, dann hat er erzählt, und da war mein Freund total empört, dass er so froh war, als sie das 2006, die nicht ins WM-Finale kamen, sondern gegen Italien verloren haben, weil er sagt, das wäre so unmenschlicher Druck gewesen, dass er dann praktisch eigentlich, das kann natürlich jetzt erst erzählen, ganz froh war, dass es dazu nicht kam, weil es so schrecklich ist. Und dann denke ich mir auch, Wahnsinn, das ging über Jahre und ist eigentlich auch immer so das gleiche Setting und auch bei ihm hat
und
sich
das ja auch im Team.
Ja, also und auch bei ihm hat sich das nicht abgenutzt sozusagen, sondern war immer wieder neu da. Das
aber vielleicht ist es auch einfach was bei manchen Menschen ausgeprägter ist als bei anderen. Also es gibt ja auch viele Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen oder gerne sich exponieren, aber trotzdem sehr aufgeregt sind. Und da denke ich auch manchmal in solchen Situationen, wenn es mir so geht, an so Schauspieler, die dann sagen, ja, ich bin eigentlich schüchtern, aber ich schlüpfe dann in eine Rolle und so. Also das gibt es eben schon, dass Menschen diese zwei Pole haben. Also nicht jeder, der sich gerne irgendwo hinstellt und irgendwas macht, wo ihn andere Leute sehen können, ist automatisch super selbstsicher und ganz gelassen und hat damit gar keine Probleme.
Ich glaube auch also bei Per Mertesacker habe ich mir das gedacht, ich weiß nicht, ob man das jetzt so politisch korrekt sagen kann, aber der ist ja relativ klug und intelligent.
Ja.
Und weil dann habe ich mich so gefragt, ist das wohl bei allen Fußballern so? Und ich glaube, dass es da Unterschiede gibt.
Woher weiß man, dass der relativ klug und intelligent ist?
Ich glaube das. Ich habe den Eindruck. Und ich fand auch so, das klang sehr, so sehr reflektiert und so. Und ich glaube, dass eben, wenn du viele Dinge auch antizipierst und dir viele Gedanken machst, also ich glaube, dass einfach, jetzt auch gar nicht auf Fußballer bezogen, aber auch so in der Schule oder so, wenn du halt nicht so viel nachdenkst über Konsequenzen und dir nicht so einen Kopf machst. Ich will jetzt nicht sagen, wenn man dumm ist, aber wenn man einfach nicht so viel denkt, dass man dann auch vielleicht nicht so aufgeregt ist. Weil man dann macht man das halt so und ja, was soll denn passieren? Spiele ich jetzt halt Fußball und schieße ein Tor.
Ja, das glaube ich auch, dass man dann auch, wenn man das hinterher dann immer und immer wieder nochmal durchspielt. Also das ist ja auch so ein
Und natürlich gibt es halt auch so Angstpersönlichkeiten. Also ich habe schon auch, deswegen ist ja auch mit meinem, ich bin ja auch immer so hypochondrisch und das sind ja alles so Sachen, wo es um Angst vor irgendwas geht. Mhm. Und das ist dann natürlich so eine Persönlichkeitssache, die einfach dann in verschiedenen Bereichen einem so
wieder. Aber wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt irgendwie, also wie äußert sich das, wenn du aufgeregt bist?
Meine Hände zittern.
Ja.
Und ich habe dann beim Sprechen das Gefühl, dass ich keine Luft kriege.
Ja.
Also dass ich nicht genug, oder dass ich zu viel Luft habe. Kennst du das? Dass man so irgendwie so einatmet und dann hat man so viel Luft und dann ist alles, findet alles nur so hier oben statt und dann kannst du nicht mehr einatmen, weil schon so viel Luft in deinen, und du müsstest eigentlich einmal ausatmen, hast aber den Moment verpasst und dann schnappatmet man sich da so durch und das hört man auch an der Stimme, finde ich. Eigentlich hauptsächlich das. Ja, und wie ist es bei dir?
Dass immer das Herz so doll pocht. So, also na, habe ich auch manchmal schon Angst, dass man das sieht. Ich weiß nicht.
Das ist mir so laut.
Nein, weil mir das so doll vorkommt, dass ich dann immer denke, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt dann mein T-Shirt oder irgendwie so. Das ist jetzt völlig besteuert, was ich erzähle. Aber weil das halt manchmal wirklich extrem ist. Mhm. Und ich habe ja auch Flugangst. Und das ist dann zum Beispiel, das sind die körperlichen Phänomene gleich, wenn es schlimm wird, dass ich halt so dolles Herzklopfen habe, dass ich denke, ich habe jetzt gleich hier einen Herzanfall und halt diese kaltschweißigen Hände und so.
Was hilft? Also gibt es was hilft?
Also tatsächlich habe ich früher beim Klaviervorspielen gelernt, wenn man die Finger so zusammen macht. Also wenn man halt den Daumen mit dem kleinen Finger und dem Zeigefinger so zusammen macht.
Ja.
Ich weiß nicht, das ist vielleicht irgendwie sowas wie Akupunktur oder so.
Und weil man sich da auch ein bisschen konzentrieren muss.
Genau.
Oder? Ich versuche es nicht gerade. Das geht irgendwie nicht.
Was Daumen, Zeigefinger und kleinen Finger.
Das geht bei mir motorisch bei der linken Hand nicht, bei der rechten schon.
Okay, da gibt es dann irgendein kleines Problem. Also da ist man schon mal so kurz abgelenkt und konzentriert sich darauf. Dann halt schon so tief ein- und ausatmen, finde ich, das hilft einem schon auch, wenn man einmal so kurz durchschnauft. Und wenn man sich auch mal ein bisschen denkt, okay, so wichtig ist das jetzt vielleicht gerade auch gar nicht und...
Bei mir ist es so, dass ich mich gerne extrem gut vorbereite. Also, dass ich gerne die Sachen auch fast auswendig kann oder sowas, weil ich dann das Gefühl habe, okay, mir kann nicht so viel passieren, wenn jetzt auch irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht ist. Deswegen muss ich das immer...
Wenn der Overhead-Projektor kaputt geht.
Wenn die Birne durchbrennt. Dass ich irgendwie das Gefühl haben muss, das ist alles in mir, ich brauche eigentlich nichts weiter.
Ja.
So. Und und das, deswegen war auch zum Beispiel am Donnerstag mit dieser Laudatio, das war so lange unklar, wer die jetzt wie hält und so weiter. Und da konnte ich mich praktisch kaum drauf vorbereiten. Und da ging es mir sehr, sehr schlecht davor und danach. Als wenn ich so das Gefühl habe, okay, es ist alles unter meiner Kontrolle. Und, und ich bin zumindest so gut vorbereitet, wie ich es halt einfach machen kann.
Ja.
Ich habe was vorbereitet.
Ja.
Mit dir.
Was ist es
denn? Ein Spiel. Also es ist ein
unangekündigter Test.
Nein, es sind einfach nur Situationen, would you rather.
Okay.
Mit Angstsituationen.
Okay.
Oder wolltest du noch
was? Und hier sind auch schwarz-weiße Bilder ausgedruckt.
Ich habe GIFs ausgedruckt. Deswegen sind hier schwarz-weiße Bilder. Okay. Du musst du sollst einen Vortrag halten und der wird last minute einfach schon einen Tag nach vorne gezogen. Und du wirst davon... kurzfristig, also ich sage jetzt zu dir, statt morgen können wir es jetzt schon machen. Das ist die eine Situation. Die andere ist, die Konferenz oder was auch immer findet morgen statt. Du musst es aber ohne Unterlagen oder alles weitere halten.
Würde ich sagen, dann mache ich es lieber ohne alle Sachen, weil wie du gerade gesagt hast, dann bereite ich mich lieber so vor, dass ich alles auswendig kann und zur Not improvisiere ich ein wenig. Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wenn das jetzt ein einstündiger Vortrag in der Universität wäre, dann würde ich, also dann ist natürlich was anderes über ein wissenschaftliches Thema, aber wenn wir jetzt mal von unserer Lebenswelt ausgehen, dann würde ich es lieber am nächsten Tag, vor allem ist es auch relativ, es könnte mir passieren, so wie ich als Mensch bin, dass ich meine Zettel oder sowas auch irgendwo vergesse. Deswegen sollte man immer gut vorbereitet sein.
Okay, jetzt versetz dich mal wieder zurück in deine Schulzeit. Zwei Situationen, die auftreten können. Welche ist für dich schlimmer? So, jetzt tun sich alle zu zweit zusammen.
Oh Gott.
Oder Gruppenarbeit, Vierergruppen und am Ende muss jede Gruppe eine Präsentation vor der Klasse halten.
Was für mich schlimmer ist, so jetzt tun sich alle zu zweit zusammen.
Ja.
Bei dir?
Oh, beides ist so, wenn ich an beides denke, habe ich so ein komisches Gefühl irgendwie. Aber ja, auch jetzt tun sich alle zu zweit zusammen, weil bei dem anderen ist ja immer noch die Möglichkeit, dass man so eine Rampensau in der Gruppe hat, die dann sagt, ich mach das.
Ja.
Ne?
Ja.
Jemand schreibt dir eine E-Mail, können wir mal kurz sprechen? Oder Arzttermin ausmachen?
Was ich schlimmer finde.
Mhm.
Können wir mal kurz sprechen, weil dann geht ja sofort das Kopfkino los. Was will diese Person von mir? Dann, das ist genau das, was du vorhin meintest, dieses Antizipieren. Dann schießen bei mir sofort 1000 Gedanken durch den Kopf, was ich vielleicht gesagt haben könnte, getan haben könnte, was diese Person gleich besprechen möchte. Wie ist es bei dir?
Gartner, auf jeden Fall, können wir gleich mal sprechen. Das finde ich so schlimm. Oder manchmal kriegt man auch so E-Mails, bitte anrufen von irgendwelcher Art von Kollegen oder Vorgesetzten.
Das finde ich auch schlimm.
Und dann ist es gleich schon so, warum rufst du mich nicht an und warum?
Ich warte übrigens noch kurz was zu dem Arzttermin ausmachen. Also wir haben ja auch darüber geredet, dass es nervig und unangenehm ist, aber das fällt mir schon auf bei vielen, dass die auch zum Beispiel beim Friseur nicht anrufen können. Also zum Beispiel mein Bruder, der geht wirklich erst zum Friseur, wenn alle Leute ihm sagen, Konstantin, du musst dir dringend die Haare schneiden lassen, weil das für den irgendwie so ein Angang ist. Und das verstehe ich immer nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, woher das kommt, dass so viele Leute, die sagen wir mal bis so 26 sind, das nicht auf die Reihe kriegen, irgendwo anzurufen und was zu fragen oder was auszumachen oder so.
Vielleicht auch einfach echt so mangelnde Übung, weil man nicht mehr telefoniert, ne?
Ja, das kann sein, ja, weil man sonst alles nur per Mail und per SMS und so macht.
Ja, also wir haben ja schon früher, also Jungs mussten auch mich noch am Festnetztelefon bei meiner Mutter anrufen. Diese ganzen Mutproben fehlen denen ja in dieser Generation.
Ja, das mag sein.
Eigentlich schade. Ja, ich bin mit meinem Quiz jetzt, glaube ich, auch am Ende. Das waren jetzt hier so, man muss sagen, so 11 Seiten, die ich ausgedruckt habe. Aber weil so viele GIFs drauf waren, hatten es eigentlich nur so leere Blätter und es war jetzt gar nicht so viel drauf gewesen, wie ich dachte.
Ein richtig toller Artikel mit ganz vielen GIFs.
Ach ja.
Naja, erzählt uns doch mal, in welchen Situationen ihr aufgeregt seid, wie ihr das meistert, wie ihr damit umgeht, ob ihr euch auch manchmal ein Taschentuch in die Hände nehmt, so wie ich, und dann die Hände trocken reibt.
Was macht man mit seinen Händen auch immer, ne?
Ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Situationen im Alltag, in denen ich wirklich unter krassem Lampenfieber leide. Weil eigentlich, also ich würde schon sagen, dass wir beide jetzt schon Personen sind, die jetzt auch nichts dagegen haben, vor anderen Leuten zu sprechen oder wenn einem jemand zuhört.
Es ist ja oft so ambivalent, ja. Einerseits ist es so, aber andererseits denkt man sich dann wieder, oh Gott, was habe ich mir da wieder eingebrockt?
Ja. Aber man freut sich da ja auch hinterher, wenn dann jemand sagt, ja, das haben sie gut gemacht oder so. Also
ja.
Da denke ich mir auch, wie muss das für Menschen sein, die das auch nicht so gewohnt sind oder deren naturell das einfach nicht so ist, sich vor andere hinzustellen und irgendwas zu machen, weißt du? Also die gibt es ja auch, diese Leute. Für die ist das, glaube ich, noch viel schlimmer. Naja, also lasst uns mal wissen, wie es euch damit geht. Ob ihr beim Arzt ohne Schweißausbrüche anrufen könnt. Und schreibt uns gern auf Instagram. Nicola ist zu finden @liebeserklärer, ich @juliahackober. Und besucht uns auf Alkenista, unserem neuen Feminismus-Channel. Und da ist auch der Podcast übrigens embedded.
Ja, da haben wir einen Podcast-Player.
Was ein großer Act war.
Und schreibt uns,
habe ich höchstpersönlich programmiert,
gerne eine Bewertung auf iTunes oder gibt zumindest ein paar Sternchen.
Ein paar ist gleich 5.
Also mehr als 4 bitte auf jeden Fall.
Okay, also macht's gut und bis nächste Woche.
Tschüss.